Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Die schweizerisch-US-amerikanische Psychiaterin und Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross hat 1969 erstmals Interviews mit Sterbenden veröffentlicht. Damit hat sie die Sicht auf Tod und Sterben revolutioniert. Doch so sehr inzwischen das Sterben und der Tod die Wissenschaft beschäftigen, der Gedanke an das eigene Lebensende wird gerne nach hinten geschoben. Gleichzeitig erfreut sich das Ableben in Krimis und Filmen großer Beliebtheit. Doch wie passt das zusammen? Wird der Tod tatsächlich tabuisiert? Oder gibt es durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine eine neue Sichtweise? Michael Stang ist diesen Fragen nachgegangen.
Memento mori, bedenke, dass du sterben wirst. Dieser Ausdruck war schon vor 2 Jahrtausenden ein Symbol der eigenen Vergänglichkeit. Ans eigene Sterben möchte aber heute niemand erinnert werden. Diese Form der Verdrängung oder gar Tabuisierung war lange Zeit in unserer Gesellschaft stark ausgeprägt, so der Soziologe Klaus Wegleitner von der Universität Graz.
Ich denke, wenn man es historisch auch ein bisschen beleuchtet, kann man sicher im 20. Jahrhundert eine Zeit lang von der Tabuisierung und dem Hinausdrängen des Todes aus dem Leben und dem Alltag der Menschen sprechen.
Auch wenn das eigene Sterben heute vielerorts kaum thematisiert wird, ist die Anteilnahme am Ableben großer Persönlichkeiten durchaus vorhanden. Am 10. August wurde die Trauerfeier für Uwe Seeler im Hamburger Volksparkstadion live im Fernsehen, Internet und Radio übertragen. Das Fußballidol war am 21. Juli im Alter von 85 Jahren gestorben. Ähnlich medienpräsent ist und war der Tod von Prinzessin Diana, der sich nun zum 25. Mal jährt. Die Menschen können das Sterben gar nicht ignorieren, geschweige denn tabuisieren, so der Soziologe Hubert Knoblauch von der FU Berlin.
Wir gehen aber schon davon aus, dass die Leute nicht dauernd denken, nachher könnte ich sterben. Das Leben ist nicht wirklich einfach, wenn Sie sagen, ich sterbe gleich nachher. Und das ist, wenn Sie Corona haben, ein Gedanke, der sicherlich kommt. Aber nur um das auch in Erinnerung zu rufen, wir haben vermutlich jetzt 60-70% der Bevölkerung, die Corona hatten. Wer da nicht den Gedanken an das Sterben bekommt und die Bilder vor Augen hat, der hat vermutlich die letzten 2 Jahre verschlafen. Es ist vermutlich keine Kultur, darüber zu reden.
Ob und wie sich die Bevölkerung bewusst mit dem Sterben und dem Tod auseinandersetzt, untersuchte Hubert Knoblauch erstmals vor Jahrzehnten.
Ich hatte das ursprünglich eigentlich mit einem Thema angefangen, das ein wenig esoterisch klingt, nämlich mit den Nahtoderfahrungen. Die hatten wir in den 90er Jahren untersucht und die waren exemplarisch als Erfahrungen gekennzeichnet, die tabuisiert seien. Die hatten wir in den 90er Jahren untersucht und dann überrascht festgestellt, dass dem gar nicht so ist, dass die Leute auch auf unsere Befragung, wir hatten eine national-bundesweite Befragung gemacht zur Todesnäherfahrung, das durchaus beantwortet haben, dass sie durchaus relativ positiv betrachtet wurden und dass diese Tabuisierungsvermutung nicht zutrifft.
Die alte These, dass der Tod aktiv verdrängt wird, konnte der Berliner Soziologe in seinen Studien nicht ausmachen. Also alles ein großes Missverständnis?
Wir haben dann in einem weiteren Projekt uns mit einem etwas härteren Thema beschäftigt, nämlich der sogenannten klinischen Sektion, die ja einen massiven Rückgang zu verzeichnen hat, weil dadurch ja auch die Todesursachenforschung sehr geschmälert wird. Die Abklärung der Todesursachen bei gewöhnlichen Todesfällen, die immer geringer wurde.
Es gibt mehrere Gründe, weshalb die Zahlen der Obduktionen zurückgegangen sind. Laut Bundesärztekammer waren sie hausgemacht. Sie reichen von der Fehleinschätzung seitens des behandelnden Arztes über Kosten- und Sparzwänge bis hin zum fehlenden Bewusstsein zum Erkenntniswert der Obduktionen. Da immer weniger durchgeführt wurden, sank auch ihre Akzeptanz. Bei seiner Studie wurde das Widersprüchliche deutlich wie nie, so Hubert Knoblauch.
Dass nämlich einerseits die klinische Sektion bzw. die Sektion generell, insbesondere in ihren kriminalistischen Varianten, eine unglaubliche Popularisierung erfahren hat, Fernsehserien, Filme und so weiter, bis hin zu einer massenhaften Bewerbung von Menschen für den Berufszweig, während andererseits die klinische Sektion, der zugestimmt werden muss von Seiten der Beteiligten, die immer noch einen massiven Rückgang erfahren hat. Und das war eigentlich sehr überraschend.
In einem dritten Projekt hatte sich Knoblauchs Team an der FU Berlin mit der Organspende befasst. 2017 wurden die Ergebnisse des Projekts veröffentlicht und machten die Spaltung noch deutlicher sichtbar. Auf der einen Seite gibt es eine große Zustimmung zur Organspende, Andererseits gibt es nur sehr wenige Menschen, die selbst zur Organspende bereit sind. Das hat sich durch die Pandemie verstärkt. Der Anfang dieses Rückgangs könnte Hubert Knobloch zufolge auch an einer veränderten Definition des Todes gelegen haben.
Ist jemand wirklich tot, wer ein Organ spendet? Sind die Leute nicht nur scheintot? Dahinter steht, wie Sie wissen, eine von uns häufig übersehene, übrigens auch von der Nahtodforschung weitgehend übersehene, selbst von den Medizinern übersehene Veränderung des Todesbegriffs, den wir irgendwo beiläufig offenbar nur mitnehmen, dass wir ja seit den 90er Jahren in Deutschland, in den USA seit den 80er Jahren, eine völlige Umdefinition des Todes durchgemacht haben, nämlich vom Herztod auf den Hirntod.
Ein schwaches Herz etwa war schon einige Zeit vorher kein automatisches Todesurteil mehr, nachdem der südafrikanische Chirurg Christian Bernard 1967 erstmals erfolgreich ein Herz transplantiert hatte. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit wird zwar heutzutage teilweise vermieden, aber nicht zum Tabu erklärt, sagt auch Matthias Meitzler von der Universität Passau. Das kann er auch gar nicht, da er omnipräsent ist.
Also der Tod ist in der modernen Gesellschaft mitnichten tabuisiert, zumindest nicht im allgemeinen Sinne. Also gerade wenn man jetzt in die Welt der Medien schaut beispielsweise, da kommen wir sehr, sehr häufig mit dem Tod in Kontakt. Also der Tod kann durchaus auch in Spielfilmen beispielsweise ein Unterhaltungselement sein. Aber natürlich auch, wenn wir jetzt in die Nachrichten beispielsweise schauen, durch die Covid-Pandemie, durch den Ukraine-Krieg ist das Thema Sterben irgendwie wieder näher gerückt. Also es ist durchaus ein Thema.
Die Leiche im Fernsehkrimi ist Standard. Das ist die eine Sache, denn sterben tun nur die anderen. Die andere Sache ist aber das Wissen, dass man selbst einmal eine Leiche sein wird. Ein Ding der Unvorstellbarkeit? Kann man sich das nicht vorstellen oder will man das nicht? Hier wird es schwierig, so der Soziologe.
Zumindest hat man eine Idee davon, naja, es kann durchaus mit großem, es ist häufig sogar mit sehr großem Leid verbunden, mit sehr großen körperlichen Schmerzen. Es ist vollkommen negativ konnotiert. Das ist etwas, was man nicht will. Aber der Tod als Abstraktum, als das pure Nichts, das kann man sich nicht vorstellen.
Gibt es also eine Unfähigkeit, das Memento Mori zu verinnerlichen, zu begreifen, oder ist es eher ein Unwillen? Die moderne Medizin und der Umgang der Gesellschaft spielen hier eine große Rolle, so Matthias Meitzler.
Das hat immer so zwei Seiten. Auf der einen Seite ist Medizin und insbesondere das Krankenhaus was sehr Entlastendes. Das heißt, wir bekommen im Prinzip Fürsorgearbeit abgenommen. Auf der anderen Seite, und das wurde eben schon seit den 60er, 70er Jahren stark kritisiert, ist da auch eine gewisse Entfremdung geschehen, also Tote beziehungsweise sterbende Menschen werden ja ausgelagert. Man verliert so ein bisschen den Kontakt auch zu den Menschen in den letzten Lebenstagen. Und man verliert vor allen Dingen auch den Kontakt zum Sterben.
Das hat viele Gründe. Der jahrzehntelange Frieden in unserem Land dürfte der wichtigste sein. Eine große Mobilität der Menschen, aufgebrochene Familienverbände und der Geburtenrückgang tragen dazu bei, dass wir seltener mit dem Tod, vor allem mit dem uns nahestehender Menschen, konfrontiert sind. Leichte Veränderungen gibt es aber. Das hat vor allem mit der Hospizbewegung zu tun, die in den 1960er Jahren in den angloamerikanischen Ländern und 70er, 80er Jahren in Deutschland und Österreich leicht verzögert eingesetzt hat. Sie hat dazu beigetragen, dass Sterben, Tod und Trauer auch öffentlich wieder thematisiert wurden. Bis zu einer großen Offenheit ist es aber noch ein weiter Weg, sagt die Pflegewissenschaftlerin Henrike Stanze von der Hochschule Bremen.
Das Thema ist tabuisiert, also sowohl aus wissenschaftlicher als auch aus praktischer Perspektive. Es ist eben nicht mehr üblich, auch wenn sich das viele wünschen, das typische Sterben zu Hause, was früher ja einfach ganz normal war, das ist nicht mehr der Fall, weil viele Menschen, vor allen Dingen auch Angehörige, sind natürlich auch überfordert in den Sterbesituationen ihrer Verwandten.
Für unsere Gesellschaft ist das Thema im eigenen Umfeld nicht gegenwärtig. Kaum jemand hat vielleicht als Kind schon erfahren, was es heißt, wenn jemand stirbt, einfach weil die Zeit gekommen ist oder eine Krankheit schnell zum Tod führt. Zudem wollen viele nicht wahrhaben, dass das Ende, etwa für die eigenen Großeltern oder Eltern, nicht nur unausweichlich, sondern auch nicht mehr in allzu weiter Ferne anzusiedeln ist.
Diese Tabuisierung ist ein ganz großes Problem, wenn dann immer gesagt wird, nein, darüber reden wir jetzt aber nicht, über deinen Tod. Nein, du wirst aber noch ganz alt und wirst noch lange leben. Und das ist auch gut und wichtig, dass wir das einander sagen. Aber gleichzeitig müssen wir auch darüber sprechen, was würden wir wollen, wenn wir in einer gewissen Situation sind, eine medizinische Krise quasi.
Der Tod in westlichen Industrienationen wird, im Gegensatz zu anderen Kulturen, durchweg negativ betrachtet. In vielen Staaten Westafrikas wird das Ende des Lebens wie das Leben selbst gefeiert. Und die Feiern zum Dia de los Muertos in Mexiko, dem Tag der Toten, sind auch weltbekannt. In Deutschland werden vor allem die kirchlichen Traditionen, wie mit dem Sterben und dem Tod umgegangen wird, immer weniger gelebt. Das hat auch mit der Verweltlichung zu tun. Seit Frühjahr 2022 hat in Deutschland erstmals seit Jahrhunderten keine Mehrheit der Menschen mehr eine der beiden großen Konfessionen. Es ist eine historische Zäsur, dass evangelische und katholische Menschen zusammengerechnet hierzulande eine Minderheit darstellen. Damit wird auch von vielen der Tod eben nicht mehr als der Übergang in eine andere, vielleicht bessere Welt gesehen, sondern nur noch schlicht als das, was er biologisch gesehen ist. Das Ende eines Lebewesens. Und damit möchte sich kaum jemand beschäftigen, was das Verdrängen des Sterbens weiter verstärkt. Das möchte Henrike Stanze ändern.
Also diese Wunschvorstellung, wir gehen abends ins Bett und wachen morgens nicht mehr auf, das ist ja leider seltener der Fall. Und Sterben wird jetzt auch planbarer, als es vor 100 Jahren der Fall war. Das heißt, durch Erkrankungen, mit denen wir leben können, ist Sterben etwas, was auch einen anderen Stellenwert bekommt. Also ein längerer Sterbeprozess gehört eben auch jetzt mit zum Leben dazu und diesen zu begleiten und eben auch dafür zu sorgen, wenig Leid in dieser Phase zu empfinden.
Das ist vor allem die Aufgabe der Palliativmedizin und auch der Pflege. Beiden kommt eine immer größere Bedeutung zu, vor allem angesichts der immer älter werdenden Bevölkerung. Aber nicht nur da, auch im Vorfeld, lange bevor eine schwere Krankheit diagnostiziert wird oder das eigene Ableben definitiv nicht mehr verdrängt werden kann, können Menschen klären, was mit ihnen geschehen soll. Stichwort Patientenverfügung.
Die Patientenverfügung. Und dazu kann ich schon sagen, dass vor 15 Jahren tendenziell das Ganze unter 10% war, wer alles eine Patientenverfügung hatte, wo wir jetzt aber zu 40% übergehen von Menschen, die eben eine Patientenverfügung abschließen für sich und auch diese Sicherheit haben wollen. Ich möchte jetzt nicht um jeden Preis am Leben erhalten werden.
Doch dieser Schritt ist für viele Teile der Gesellschaft noch undenkbar. Medien und Werbung suggerieren ständig, dass selbst die Alten so vital sind wie nie. Das macht es natürlich schwierig, so die Pflegewissenschaftlerin.
Wir fangen häufig viel zu spät an, darüber zu sprechen, wann Therapieziele begrenzt sind. Zum Beispiel erst, wenn Personen auf der Intensivstation liegen und selbst aber nicht mehr für sich äußern können, ob sie das noch wollen oder nicht, werden Angehörige eingebunden, wo dann gesagt wird, okay, wie sieht es denn aus? Was würde denn ihr Mann oder ihre Frau oder ihre Mutter, ihr Vater, wie auch immer wollen? Und dann sind die natürlich schlichtweg überfordert. Und natürlich geht dann auch eher der Trend dazu über, die Person länger zu behandeln, weil natürlich möchte man ja nicht für den Tod verantwortlich sein und man hat den Menschen ja auch lieb. Man möchte ja, dass die Person eher länger lebt.
Allerdings gibt es Bewegung bei diesem Thema. Henrike Stanze beobachtet,
dass Menschen in Deutschland anfangen, vor allen Dingen in ihren Familien darüber zu sprechen, unter welchen Umständen könnten sie sich ein Weiterleben vorstellen und unter welchen Umständen nicht. Was muss mindestens gewährleistet sein? Und das finde ich ganz, ganz wichtig, damit wir alle füreinander besser da sein können.
Der Tod sei nun mal unausweichlich und das müssen sich die Menschen eingestehen, sagt Klaus Wegleitner vom Zentrum für interdisziplinäre Alters- und Care-Forschung der Universität Graz.
Wir sind momentan in so einer diffusen Unsicherheitszeit, wo dann Themen eben wie Krankheit, Sterben, Tod und Trauer und grundsätzlich bedrohliche Szenarien eben in einer ganz anderen Wucht in unser Leben hereinragen, als es eben noch vor ein paar Jahren vielleicht der Fall war. Ja.
Nicht nur für die Pflegewissenschaften und die Hospizbewegung, sondern auch für die Politik und Gesellschaft im Ganzen gibt es noch viel zu tun, um den Umgang mit dem Tod stärker ins Bewusstsein zu rücken, mahnt auch Wegleitner.
Es bräuchte fundamentalere Ansätze, um zu einer Transformation der Care-Strukturen in Gesellschaften zu kommen. Und was wir jetzt beobachten, ist, dass man eher, um in einem einfachen Bild zu bleiben, so an den bestehenden Strukturen ein bisschen herumschraubt und versucht, in einem unzulänglichen System etwas zu optimieren, aber eigentlich der Mut fehlt, mit Blick auf ein Zukunftsbild, in welcher Gesellschaft wir leben wollen und auch uns umeinander sorgen wollen, neue Lebens-, Arbeits- und auch Kehrweisen zu entwickeln. Und da fehlt offensichtlich unseren politischen Akteurinnen die Fantasie.
Pläne für große Pflegereformen liegen längst auf dem Tisch. Studien zu einem guten Sterben gibt es einige. Im Februar 2022 hat Klaus Wegleitner gemeinsam mit KollegInnen eine Studie veröffentlicht mit 32 qualitativen Interviews mit Betroffenen zum Thema gutes Sterben. Das Ergebnis? Aus Sicht der Betroffenen ist das Sterben nie schön, insbesondere wegen der damit verbundenen Schmerzen und Leiden. Die Forschenden kommen zu dem Schluss, dass ein wichtiges Element einer guten Pflege für Sterbende darin bestehen sollte, schöne Momente zu ermöglichen.